Also in der Gruppe, nenne ich es jetzt mal, sind wir ungefähr 650, 670
Und damit bist du
Menschen.
einer der größten Arbeitgeber in Dithmarschen,
Ja.
wo du erst seit 3 Jahren die Firma besitzt und nicht übernommen hast. Du hast sie frisch gegründet.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt,
Rechtsanwältin,
als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich
jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Dann auf eine Tasse Tee mit Bent Röger. Er ist für viele sicherlich noch unbekannt, aber das wollen wir heute spätestens ändern, denn es gibt allen Grund, das zu ändern. Denn Bent hat vor 3 Jahren, ja, vor etwas mehr als 3 Jahren, 3 Jahren und 3 Monaten, eine Firma gegründet, die mittlerweile sehr, sehr stark und sehr schnell gewachsen ist. Bent hat mittlerweile über 500 Mitarbeitende und diese Firma sitzt in Dithmarschen. Und Bent hat sicherlich vor einigen Jahren nicht gedacht, dass er eine Firma erstens in Dithmarschen haben wird und auch so viele Mitarbeiter haben wird, denn seine Geschichte ist eine ganz andere. In dieser Zwischenzeit, eigentlich 3 Monate nach Gründung, ist auch Bents Tochter auf die Welt gekommen. Und wie Gründung und Familie im Einklang funktionieren kann, welche Hürden es gibt, wie man so schnell 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, all das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besprechen. Und das ist hier übrigens die erste Episode von Tores Tea Time. Nicht mit dem Dithmarscher, da gab es schon ein paar mehr. Du bist ja auch eigentlich Flensburger. Das ist hier die erste Folge von Tores Tea Time im neuen Studio. Hier in der Dieselstraße 8b in Husum. Wir sind fast fertig mit der Einrichtung und Bent ist der Erste. Und du bist auch der Erste in 7 Jahren Tores Tea Time, der schon vor Podcastaufnahme am Schwitzen ist. Guten Morgen, Bent.
Guten Morgen, Tore.
Wie aufgeregt bist du?
Sehr aufgeregt. Also das Zittern ist ganz natürlich, das ist angeboren, aber mal gucken. Ich bin noch nicht so die Rampensau.
Das macht dich so unfassbar sympathisch, so erfolgreich und so nervös. Diese Nervosität in diesem Ausmaß habe ich bislang noch nicht erlebt. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir und der Tee hilft zur Beruhigung und es wird auch helfen zur Beruhigung erstmal darüber zu sprechen, wer du eigentlich bist, Bent. Fang doch mal an, geh mal ein paar Jahrzehnte zurück bitte. Wo kommst du her, wer bist du, was hast du gemacht?
Ja, genau, ich bin Bent, hast du selber gesagt, ursprünglich aus Flensburg, bin da geboren. Dann sind meine Eltern kurz nach Alvislohe gezogen, das ist neben Kaltenkirchen. Und dann nach der Trennung der Eltern, als ich so 3,5 war, sind wir dann wieder hochgezogen. In der Geltinger Bucht bin ich dann groß geworden, in Steinbeckkirche und umliegenden Dörfern. Queren, Steinbeckkaff, weiß der Geier. Und sind dann irgendwann zum späten Teenageralter wieder nach Flensburg gezogen. Dann habe ich irgendwann mein Abitur da am alten Gym gemacht. Bin dann kurz nach Kolumbien gegangen.
Was man so macht?
Da gibt es doch auch so ein Flensburger Tageblattartikel irgendwo, wo ich mal nach Spendengeldern gefragt habe. und habe da an den Slums in Bogotá, in Ciudad Bolivar gearbeitet und so ein bisschen Gitarrenunterricht und Englischunterricht gegeben und im Kindergarten gearbeitet. Und
da waren deine Eltern ja auch happy, als sie das gehört haben, was du da vorhast.
Ja, also ich bin während der Schulzeit schon ausgezogen zu Hause. Das heißt, so ein kleines bisschen Abnabelungsprozess hatten wir dann schon hinter uns. Ja. Aber ja, hätte jetzt nicht unbedingt Kolumbien sein müssen, hat jetzt nicht den besten Ruf. Aber es ist ein wunderschönes Land, das kann ich anders nicht sagen. Also hat mehr zu bieten, als man es erwarten würde. Mhm. Von Karibik, Pazifik, Atlantik, Amazonas. Es gibt schon viel zu entdecken dort.
Soll nicht um Kolumbien gehen jetzt, aber das,
was nee, genau.
So medial mitbekommen, ist eben meist eher negativ. Ich habe sogar Angst davor. Ich habe Angst, dahin zu fahren.
Ja.
Aufgrund der Berichterstattung und sicherlich einiger Netflix-Serien. Aber ich habe Respekt.
Ja.
Nein, ich würde da nicht hinfahren, weil ich da Schiss vor habe.
Okay.
Das ist schade, ja. Garantiert.
Wirklich schade. Ja, zumal mittlerweile ist das, kann man schon sagen, deutlich ruhiger. Also da ist in den letzten 15 Jahren auch nochmal viel passiert.
Eine Freundin von Jule, meiner Freundin, war gerade in El Salvador.
Ja,
okay. Was laut YouTube...
Da ist ein bisschen mehr Action, glaube ich.
Ja, als das gefährlichste Land ever.
Ja, kennt. Okay.
Und sie meint, das schönste Land, wo sie je war. Nichts dergleichen bekommen. Ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Natürlich brauchst du immer Glück oder Pech und musst darauf achten, einfach wo du bist. Aber das gibt es auch irgendwo anders auf der Welt.
Ja, man muss sich da vielleicht mehr Regeln halten, als man es in Deutschland muss. Aber
ja, was hat diese Zeit in Kolumbien mit dir gemacht? Was hat das bei dir verändert?
Spannenderweise hat mich, also damals sah ich auch noch ein bisschen anders aus, hatte irgendwie meine Dreadlocks und irgendwie meine Hippie-Klamotten an.
Ja.
Und war mir sicher, ich mache irgendwie, keine Ahnung, studiere Kulturwissenschaften und keine Ahnung, mache irgendwelche Band-Conteste oder sowas, keine Ahnung. Hat schon irgendwie damals gezeigt, dass Veränderung auch irgendwie Struktur braucht und dass Unterstützung auch Struktur braucht und vor allem Ressourcen braucht. Ja, ich sag mal, wenn man da jetzt irgendwie als deutscher Teenie jetzt rübergeht und natürlich macht man das irgendwie mit gutem Gewissen, aber wie hilfreich sind jetzt irgendwelche postpubertären deutschen Kinder, die da jetzt versuchen, irgendwie Entwicklungshilfe zu machen? Also irgendwie hat mir das dann so ein bisschen die Illusion genommen, dass nur guter Wille alleine irgendwelche Berge versetzen kann. Und habe dann in Deutschland, in Flensburg habe ich dann BWL studiert bei Volker Loks. Das war auch eher so ein Impulsstudium damals. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass mir das, glaube ich, teilweise liegt oder ich das irgendwie interessant finde. Es ist ja auch, sag ich mal, sehr omnipräsent. Das schränkt einen nicht per se ein, so ein BWL-Studium.
Und dann viele Möglichkeiten.
Ja, genau. Und bin dann da in diesen Investmentbereich abgerutscht, habe dann angefangen in Köln zu arbeiten.
Abgerutscht?
Abgerutscht in die Abgründe des Investmentbanking. Nee, habe dann in Köln für so eine M&A, also jetzt muss ich mal aufpassen, mir wird immer gesagt, ich schwerf zu viel mit irgendwelchen denglischen Wörtern.
Wenn ich sie nicht verstehe, dann frage ich nach.
Genau, also ganz normal Unternehmensverkäufe, Zusammenlegungen, solche Themen. Und habe dann in Köln dann für so eine Boutique dann gearbeitet während des Studiums und habe dann gedacht, dass ich das in meinem Master vielleicht irgendwie vertiefe. Bin dann nach London gegangen, dann in der Base Business School dann mein Finance Degree gemacht. Und dann genau in dem Bereich dann auch gearbeitet. Also seien es irgendwelche Börsengänge in der Schweiz und irgendwelche Unternehmenszusammenlegungen in Hamburg. Das waren dann so die Facetten, die einen dann umgetrieben haben.
Hat dich das erfüllt?
Es hat zumindest den Tag gefüllt. Also die Arbeitsstunden sorgen schon
dafür. Den Tag und das Konto?
Ich sage immer, wenn man es auf einen Stundenlohn runterbricht, dann habe ich wahrscheinlich genauso viel verdient wie jeder andere Absolvent irgendwie mit seinem Master.
Ich habe halt das Pensum einfach mehr war.
Genau, potenziell doppelt so viel gearbeitet. Also was ich davon eher mitbekommen habe oder mitgenommen habe aus der Zeit, ist jetzt irgendwie kreisrunder Haarausfall und Tinnitus, als dass ich da mich über irgendwelche Kontostände hätte irgendwie groß freuen können. Genau, habe dann Ende 2019 eigentlich für mich dann damals, als das mit dem Tinnitus anfing, auch gesagt, ich streich hier zumindest die Segel, weil das also A, erstmal körperliche Reaktion natürlich ist und B, ist natürlich auch das Privatleben ja auch belastet etc. Und dann kam ja sowieso Covid, dann war es ja eh entspannt und meine Frau Christina, die ist Lehrerin in Dithmarschen, hat da eine Beamtenstelle bekommen, kommt auch aus Dithmarschen. Und dann
hast du sie kennengelernt?
2017 oder so.
2018. Also während du noch der Finanzjongleur unten warst, deine Frau bereits in Dithmarschen als Lehrerin gearbeitet?
Genau, ist dann nach Dithmarschen gekommen, kommt auch aus Dithmarschen, hat in Rostock aber studiert. Ja, und
ne? Eine Pädagogin, die in Dithmarschen arbeitet.
Ja.
Und der damals noch, wie war da die Haarstruktur bei dir?
Die sind im Studium dann damals
nach
schon
nach und nach ausgefallen, ja.
Ja, und dann jetzt, genau, ich hatte.
Aber trotzdem, ne, der Band aus den Finanzmetropolen, der europaweit unterwegs ist,
ja.
Das sind ja schon Kontraste. Wie habt ihr zueinander gefunden? Welche Themen hattet ihr?
Ja, ich glaube, das ist eher so die gleiche Vision, wie ein Leben irgendwann aussehen soll. Gleiche Werte, auch gleiche, und das finde ich auch immer irgendwie wichtig, auch gleiche Idee davon, was wir tun müssen, um so unser Lebensmodell, das wir uns erhoffen, erreichen zu können. Also es ist ja auch mit Arbeit verbunden. Ich habe schon 18 Mal mit Freunden auch so Gründungsthemen angestoßen. Wir haben so über einen Kumpel, sein Bruder hat so ein Getriebe entwickelt am MIT, und da haben wir dann angefangen mit irgendwie Horizon 2020, heißt jetzt Horizon Europe, und so InnoSwiss-Geschichten über Fördergelder. Zusammen mit der ETH in Zürich haben wir dann so ja, Maschinenbauprojekte da dann losgetreten. Hardware ist echt nochmal ein anderes Biest, da irgendwie ein Unternehmen in Gang zu bekommen, weil das natürlich sofort mit irgendwelchen Unsummen verbunden ist.
Also einerseits in Vorleistung gehen.
Genau, und dann auch Venture Capital Investments, die ersten und so. Genau. Aber wie gesagt, ich bin dann nach Dittmann, habe dann so ein kleines Intermezzo in der Unternehmensberatung damals dann gemacht.
Also du hast erstmal das, was du dir aufgebaut hattest, da in der Finanzbranche, hast du erstmal gekappt.
Genau.
Als Covid kam, so um die.
Ja, kurz davor wegen des Tinnitus, aber Covid kam dann ganz gelegen. Okay. Dann war eh nicht die beste Zeit irgendwie.
Ja, okay. Für einen Neuanfang.
Es war die beste Zeit für einen Neuanfang, vielleicht das, ja. Genau, und habe dann, wie gesagt, so ein bisschen Unternehmensberatung gemacht für so eine Beratung in Berlin, die ein ehemaliger Arbeitskollege damals gegründet hatte. Und habe da dann auch mal so zusammen mit Christina mal so die ersten Ideen auch gehabt, was man vielleicht irgendwie machen könnte, so ein bisschen als so Selbstständigkeit. Also vielleicht hat uns das schon immer so ein bisschen angetrieben. Und wir hatten dann so ein, am Ende ist das wie so eine Schnitzeljagd über Rätsel, wo du einfach per WhatsApp oder per SMS irgendwie durch die Gegend geschickt wirst, und das, wenn du ein Rätsel löst, dann kriegst du einen Hinweis, wo du als nächstes hingehen musst. Und wir wollten das eben vor allem machen in Orten, die vielleicht viel frequentiert sind, aber jetzt nicht unbedingt groß genug, dass sowas automatisch irgendwie entsteht. Also Kiel oder Hamburg oder Berlin, die haben Dutzende von solchen Angeboten, aber keine Ahnung, Büsum und Kappeln vielleicht nicht. Und genau, haben das dann so ein bisschen gemacht, aber haben wir irgendwann auch gemerkt, okay, das ist einfach ein riesen Aufwand für das, was da überhaupt potenziell mal an Ertrag kommen kann. Also genau, aber das waren so unsere ersten Gehversuche, mal einfach so ein Unternehmen mal durchzuexerzieren, zusammen auch so ein bisschen. Dann kam, wie gesagt, wurde meine Frau schwanger, und das war noch so ein bisschen das Relikt aus Covid, dass sie direkt ins Beschäftigungsverbot geschickt wurde damals. Wir hatten schon immer mal und da deswegen jetzt so ein bisschen die Überleitung zu heute, wir hatten schon immer mal ein bisschen über das Thema Schulbegleitung, also wir sind Schulbegleitung Westküste, das ist das Unternehmen, um das es am Ende geht, haben wir schon immer mal gesprochen, weil sie da als Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Burg, das ist im Süden von Dithmarschen, auch einfach gemerkt hat, dass die teilweise nicht gut vorbereitet wurden, die Schulbegleiter, oder alleine gelassen wurden oder nicht gut behandelt wurden.
Was ist ein Schulbegleiter?
Genau, ein Schulbegleiter ist einfach jemand, der Kinder, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, die so unterstützt, dass die ganz normal an Bildung und an der Gesellschaft da entsprechend teilhaben können. Also von welche, die Autismus oder ADHS haben, also diverse Neurodivergenzen, hin zu Kinder, die blind sind oder taub sind, oder kleine Kinder, die Diabetes haben. Gibt es einfach diverse Facetten, die einen so am normalen Alltag oder im normalen Schulalltag schon stark einschränken, und da versuchen wir eben bestmöglich die so zu entlasten, dass die im besten Fall davon gar nicht eingeschränkt werden. Oder die Einschränkung entsprechend kompensiert wird. Der ganze Kram schimpft sich auch kompensatorische Assistenz sozusagen. Genau, das war dann so dieser Impuls, so hey, wollen wir da nicht irgendwie versuchen, das ein bisschen neu zu denken, auch ein bisschen mehr Fokus auf Zusammenarbeit mit der Schule, Vorbereitung auf den Schulalltag, und den Schulbegleitern selber auch vielleicht Arbeitsbedingungen zu geben, die mit denen die sich so sicher fühlen können, dass sie dann gut am Kind arbeiten können. Und ja, haben es dann, wie gesagt, ich glaube, Gründungsdatum ist irgendwie Ende Februar, Und dann werden eben, macht man so Verträge mit dem Land, so Rahmenverträge, Leistungsvereinbarungen. Und dann ging es so los im Mitte, Ende April 23. Und wir waren dann so, ja komm, wenn wir irgendwie 10 People zum Jahresende sind, dann ist das irgendwie eine coole Sache und macht Spaß. Ich hatte ja, wie gesagt, hab noch für die Unternehmensberatung da gearbeitet und unsere Tochter stand irgendwie kurz vor Geburt, Anfang Juli, die hatte jetzt Sonntag Geburtstag. Und dann waren wir zum Jahresende 94 Mann. Und
da möchte ich dann direkt mal einhaken. Was 94 Menschen, yeah, die auf einmal, yeah, für euch arbeiten. Mhm. Wie sieht da so ein Beschäftigungsverhältnis aus? Sind das 94 Menschen, die in Festanstellung, Vollzeit da arbeiten? Wie sieht das aus?
Genau, Vollzeit arbeiten wenige bei uns.
Mhm. Wie sieht so ein Alltag denn aus als Schulbegleiter? Begleite, wie es der Name sagt, ein Kind mit Beeinträchtigung,
genau,
während der Schulzeit?
Genau, korrekt.
Okay.
Manche Kinder werden sogar schon zu Hause abgeholt und dann, weil der Schulweg selber schon so eine Herausforderung teilweise ist. Und manche Kinder, die werden dann auch in den Nachmittag hinein teilweise dann noch mitbetreut. Wir haben dann irgendwann, das greift vielleicht ein bisschen vorweg, haben wir angefangen, auch zu versuchen, dieses Familiensystem stellenweise zu entlasten, indem wir so Assistenzleistungen und pflegenahe Leistungen, sagen wir, mit anbieten können über ein Tochterunternehmen, das wir aufgebaut haben. Das haben wir jetzt Ende oder Anfang September 24 haben wir da mitbekommen, oder Anfang August 24, damit wir eben auch die vielleicht mal zur Freiwilligen Feuerwehr mal ein Kind mit begleiten oder auch mal ganz stumpf, wenn eine alleinerziehende Mutter irgendwie zwei neurodivergente Söhne hat, dann ist sie auch mal froh, wenn jemand auch mal kurz im Haushalt auf mal irgendwie mal mithilft oder mal einkaufen geht oder die mal kurz eine halbe Stunde bespaßt, damit sie auch mal, keine Ahnung, Instagram scrollen kann. Ich finde, man muss das nicht bewerten. Ich finde, die haben auch Ruhe verdient. Genau, und so versuchen wir eigentlich bestmöglich so ein Unterstützungssystem für Kinder und Familien, die Bedarfe haben, eben aufzubauen.
Nochmal auf die 94 Leute zurückzukommen, die in den ersten 6 Monaten zu euch gestoßen sind. Mhm. Wo kommen diese Menschen her? Mhm. Die waren ja nicht sicherlich wartend, Mensch, hoffentlich gründet der Band irgendwann mal, dass wir endlich mal für ihn arbeiten können. Wo kommen diese Menschen her?
Ja.
Die akquiriert?
Man unterschätzt echt, wie schnell sich Sachen rumsprechen. Also als wir dann so die ersten eingestellt haben, dann fingen an, Leute uns zu schreiben, hey, und ich hätte auch Lust, also ohne, dass wir irgendwelche Recruiting-Ambitionen oder so hatten. Aber ganz viel, die kennen sich auch untereinander, Freunde empfehlen Freunde. Und darüber ist dann echt die erste große Welle eigentlich gekommen. Und wir haben zeitgleich damals in Dithmarschen und in Schleswig-Flensburg gestartet, weil Schleswig-Flensburg meine alte Heimat sozusagen für uns dann auch nahe lag. Und da hat mein Cousin René damals sozusagen die Regionalleitung, also wir versuchen uns immer sehr dezentral und örtlich gebunden dann irgendwie aufzustellen. Vor den Sommerferien 23 hatte er dann eher so den Zulauf. Bei mir sind dann in den Sommerferien auf einmal die ganzen Leute gekommen. Und dann habe ich ihn irgendwann überholt. Und dann war das so ein kleiner Kampf zwischen uns. Wir sind auch wir haben auch als Kinder viel Zeit miteinander verbracht. Von daher war das ein fast brüderlicher Kampf zwischen uns. Und dann haben wir im September 23 auch in Kiel damals begonnen mit unserer Kollegin Verena. Und bis dato haben wir dann viel über so kleinanzeigen.de und sowas dann versucht, Personal zu finden. Und das hat in den Landkreisen auch relativ gut geklappt. Hat in Kiel gar nicht funktioniert. Und dann haben wir damals eben gesagt, okay, dann müssen wir in Kiel halt irgendwie die Leute sind auch jünger in Kiel oder haben andere digitale Affinität in Kiel vielleicht. Und haben gesagt, okay, komm, wir versuchen mal Recruiting-Anzeigen bei Meta und Google. Ja. Und das war damals noch ganz prägnant. Also als wir die Meta-Anzeigen gemacht haben, wo wir dann aktiv nach Schulbegleitern suchen, gab es neben uns noch drei andere Träger im gesamten deutschsprachigen Raum, die Meta genutzt haben, um Recruiting-Kampagnen zu schalten. So, das heißt, dass da waren noch viele, viele Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft aus den bisherigen Marktteilnehmern. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir dann wirklich extrem Bewerberzulauf hatten. Und das hilft uns auch, so einen gewissen Proxy für Qualität zu halten. Denn je mehr Leuten wir auswählen können, desto besser.
Und nochmal, wo kommen diese Leute her? Waren die irgendwo in Anstellung? Waren die arbeitslos? Waren die, also
wirklich bunt.
Gab es Schulbegleitung schon vor dir? Ich meine, die müssen ja irgendwo eine Vorbildung auch haben und das schon mal gemacht haben, wo, ich verstehe nicht, wo die alle waren.
Ja.
Wenn die jetzt auf einmal bei dir sind.
Ne, also viele sind von anderen Trägern zu uns gewechselt, aber was andere.
Ein Träger zum Beispiel.
Wir sind ein Träger.
Okay.
Genau. Also von anderen Anbietern für Schulbegleitung sind viele zu uns gewechselt.
Warum?
Wie gesagt, als wir damals angefangen haben, waren...
Ich kenne das Sprichwort, woanders ist auch scheiße. Also, was macht ihr anders, was macht ihr besser, womit habt ihr auch geworben? Ist das nur mehr Gehalt gewesen, ist das mehr...
Also damit fängt das unserer Meinung nach...
Ein Arbeitgeberwechsel ist ja immer ein Aufwand, den man betreibt. Also
wie groß der Aufwand ist, darüber lässt sich streiten, die waren also...
Es braucht man eine Motivation für
Menschen, also,
der den Arbeitgeber wechselt.
Also Aufwand oder Gehalt ist in meinen Augen immer erstmal ein Riesenfaktor. Mhm. Am Ende versuche ich das auch nicht zu romantisieren, tauschen Leute Arbeitszeit gegen Geld bei mir und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Und die machen alle einen wahnsinnig tollen und aufreibenden Job und ich versuche die wahnsinnig toll dafür zu entlohnen, soweit das in den Möglichkeiten liegt. Das darf man immer nicht vergessen. Das heißt, wir waren schon deutlich über dem Vergleichsangeboten, was die Gehälter angeht. Die haben jetzt mittlerweile alle nachgezogen. Ist auch gut. Ist auch ein schönes Ergebnis davon. Mhm. Aber damals, als wir angefangen haben, war das auf jeden Fall ein großer Faktor. Und dann haben, was so ein bisschen Standardprozedere viel war im Bereich der Schulbegleitung.
Darf ich da noch einmal fragen, wenn ihr mehr Geld zahlen konntet oder grundsätzlich relativ gutes Gehalt zahlen konntet, mit welchem Geld? Woher hattet ihr Kohle?
Naja, man darf ja nicht vergessen, wir haben extrem schmal, extrem effizient versucht, dieses Unternehmen aufzubauen. Also wir waren Anfang letzten Jahres, waren wir etwas über 200 Leute und waren in der Leitung und Verwaltung irgendwie 7 Mann. Und mit 7 Mann 200 Leute zu managen, das ist schon, also das sind schon schlanke Ressourcen,
die wir dafür so zu brauchen. Wie verdient ihr euer Geld?
Genau, wir haben, und das macht jeder Träger gleich, vereinbaren Vergütungssätze mit den einzelnen Kreisen und dort stellen wir einfach die geleisteten Stunden in Rechnung. Also wenn unsere Mitarbeiter zum Beispiel krank sind oder sowas, dann können wir die auch beispielsweise nicht in Rechnung stellen. Solche Themen, genau.
Also ein Kind benötigt eine Schulbegleitung.
Genau.
6 Stunden pro Tag,
genau.
30 Stunden die Woche, die rechnet ihr mit dem Kreis ab.
Korrekt.
Bekommt eine Pauschale.
Pro Stunde, ja.
Pro Stunde. Mhm. Und darüber zahlt ihr dann auch die Pauschalen oder die Gehälter der Schulbegleitungen.
Genau.
Gut, klingt plausibel.
Genau, ja. Genau, ein anderer großer Faktor war, dass viele in dem Gewerbe ihre Leute sachgrundbefristet anstellen. Das bedeutet in dem Fall, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Jonas in Burg in der, keine Ahnung, 5D betreust, dann wird der Vertrag so geschrieben, dass du für diesen Jungen zuständig bist. Und wenn, keine Ahnung, vielleicht der die Unterstützung nicht mehr braucht oder wegzieht oder weiß der Geier was oder in die Klinik kommt oder es kann diverse Gründe geben, Warum die Betreuung eingestellt wird, dann verlierst du deinen Job. Und das sorgt natürlich A dafür, dass sie so eine grundsätzliche Sicherheit haben, das sorgt aber auch dafür, dass sie natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das Kind abhängig ist von der, idealerweise von der Person und von der Betreuung und etc. pp. Und das war auch einfach etwas, was wir einfach nicht wollten. Das heißt, wir haben von vornherein dir das für uns ausgeschlossen. damit glaube ich, auf vielen aus der Seele gesprochen, dass die irgendwann auch mal Sicherheit für sich brauchen und Planbarkeit für sich brauchen.
Was sind das für Menschen, die die Schulbegleitung machen?
Wirklich, wirklich bunt. Also das kann ich anders nicht sagen. Also wir haben von einem promovierten Pädagogen, der das so ein bisschen als Wiedereingliederung für sich damals gesehen hat und jetzt mittlerweile auch seit über 2 Jahren bei uns ist, hin zu jungen Müttern, die es gar nicht anders können, als vormittags zu arbeiten, weil die Kinderbetreuung ansonsten nicht gewährleisten können. Ist wirklich alles dabei. Also
Und wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ich hatte während meiner Abi-Zeit einen Autisten bei uns in der Klasse und er hatte permanent eine Person bei sich und offenbar war das eine Schulbegleiterin, die dabei saß, die fast nie was gesagt hat, es sei denn, sie musste mal eingreifen, so in die Richtung.
Genau.
Ist das eine klassische Schulbegleiterin?
Das ist eine klassische Schulbegleiterin, Okay. Genau. Man darf halt nicht vergessen, das ist so individuell wie die ganzen Kinder selber, also die Unterstützungsbedarfe reichen von bis, wenn jemand blind ist, hast du andere Aufgaben, als wenn jemand schwerhörig ist, hast du andere Aufgaben, als wenn jemand...
Genau, erzähl doch mal, welche Menschen benötigen eine Schulbegleitung?
Ja, am Ende alle, die durch ihre körperliche, geistige, seelische Einschränkungen nicht adäquat am Schulalltag teilnehmen könnten.
Und wer legt das fest? Kann Elternteil Anträge stellen oder muss das diagnostiziert werden vorab?
Beides. Also Eltern sind eigentlich immer die Antragsteller. Mhm. Aber es muss halt schon in irgendeiner Form Diagnostik Teil davon sein und das machen Psychologen, Fachärzte etc. pp. Dadurch wird erstmal, sag ich mal, die Teilhabeeinschränkung festgestellt und es wird dadurch der Antrag gestellt, wie mit dieser Teilhabeeinschränkung oder dass man einen Ausgleich für diese Teilhabeeinschränkung da irgendwie erhofft. Und dann haben die Ämter natürlich dann ihre Fachkräfte, ihre Pädagogen, die dann und genauso Schulen geben dann natürlich auch immer wieder einen Impuls, wie der Bedarf sich dann, sag ich mal, im Kleinen äußert und wo jetzt explizit Unterstützung benötigt wird. Benötigen die den gesamten Schulalltag und jeden Tag Unterstützung oder benötigen die nur in einzelnen Fächern Unterstützung oder benötigen die nur in einzelnen Tagen Unterstützung? Das sind dann Sachen, die von den Ämtern festgelegt werden am Ende.
Während meiner Schullaufbahn, 13 Jahre, habe ich eine Schulbegleiterin wahrgenommen.
Ja. Yeah.
Nicht nur meiner Klasse grundsätzlich, wenn ich das so rekapituliere. Davon kann man eigentlich nicht leben, wenn du das beruflich, hauptberuflich machst. Ne, wenn da nur ein Kind ist, das eine Schulbegleitung benötigt auf der ganzen Schule. Meine Wahrnehmung, vielleicht war es auch anders. Ich habe mir jetzt Zahlen angeschaut und da heißt es, oder auch Ausblicke angeschaut, das heißt es, der Bedarf an Schulbegleitung wird immer mehr. Kannst du da mal einen Einblick geben in die Zahlen, wie die vor 10 Jahren waren, als ich noch zur Schule ging und heute? Was hat sich da zahlentechnisch, bedarfstechnisch verändert?
Ja.
Und danach können wir über die Gründe sprechen.
Genau, also ich kann natürlich primär für die Zeit sprechen, die ich jetzt dabei bin, aber es hat sich, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auch medial, nimmt das mehr und mehr Form an, hat sich der Bedarf natürlich schon enorm vergrößert. Du machst ja noch mit den 2 Landräten den Podcast, das wird denen auch aufgefallen sein, dass ein Teil deren kommunalen Budgets auch dafür jetzt eben aufgewendet werden muss. Es nimmt nach wie vor zu, auch wenn man jetzt, sag ich mal, hört oder mitbekommt, wie so die Antragsdichte aussieht für die nächsten ersten Klassen, dann nimmt das auch immer noch zu. Und das hat natürlich, wie gesagt, jetzt hat unser Bundeskanzler das ja auch irgendwann als Thema für sich erkannt, um da zumindest die Kostenseite zu kritisieren.
Das Pooling, ein Stichwort, über das wir gleich sprechen wollen.
Ja.
Du sagst, die Antragnahme nimmt zu, auch für erste Klassen.
Ja.
Ich hatte immer den Eindruck, wir werden immer weniger junge Menschen, es werden weniger Menschen eingeschult im Vergleich zu früher, aber die Anzahl an Menschen, die eine Schulbegleitung benötigen, scheinbar, nimmt denn zu.
Ja. Wir haben natürlich aus Strukturen wie Förderschulen und sowas haben wir natürlich sukzessive abgebaut über die letzten Jahre, das darf man auch immer nicht vergessen. Das heißt, jetzt gibt es wirklich nur noch vereinzelte Förderzentren und auch die Klassengrößen nehmen zu. Ich glaube, die Aufgaben für Schule und die Herausforderungen für Schule haben sich grundsätzlich auch ein bisschen verändert.
Politisch der Wille ist, dass Inklusion noch mehr forciert wird, heißt, dass Menschen, die Unterstützung benötigen, grundsätzlich im Leben, im Alltag, mit Schülern, die keine Hilfe benötigen, wie du damals, wie ich damals, dass die in dieselbe Klasse kommen, richtig?
Ja.
Wie nimmst du das wahr? Einmal kurz, ist das richtig oder ist das falsch?
Ich finde schon, dass das richtig ist zu sagen, wir wollen eine Gesellschaft, wo jemand nicht durch irgendwie Einschränkungen, für die er einfach auch nie etwas kann, dass er dafür irgendwie ausgeschlossen wird oder in Parallelsysteme abgeschoben wird oder ähnliches. Ich halte das schon für eine gute Entwicklung, die ja auch lange gedauert hat. Also wir tun ja gerade so, als wäre schon immer so gewesen, aber wir haben jetzt natürlich auch Kinder aus der Ukraine zum Beispiel oder aus dem arabischen Raum, die jetzt über die Flucht hier nach Deutschland gekommen sind. Und da sind die Kinder oft gar nicht zur Schule gegangen in den Ländern. Die versauern dann zu Hause und im besten Fall werden die da dann ausreichend versorgt, aber die existieren teilweise für die Staaten dann gar nicht.
Und diese Schülerinnen und Schüler werden jetzt eingeschult mit Schülern, die eben keine Beeinträchtigung haben, die ja auch nichts dafür können, dass sie keine haben, aber die möglicherweise während des Unterrichts nicht so viel mitbekommen, weil Rücksicht genommen werden muss auf Beeinträchtigte, oder? Steil formuliert jetzt. Ich meine, ne, die Kinder, die keine Unterstützung benötigen, die das nicht vielleicht 2-3 Mal erklärt bekommen müssen, die leiden in Anführungszeichen ja auch drunter, dass sie nicht so viel beigebracht bekommen in der Zeit. Oder sehe ich das falsch?
Wobei man dafür eben versucht, gewisse Einschränkungen, die vielleicht eher dafür gesorgt hätten, dass man vielleicht dem Unterricht nicht gut folgen kann und dann häufiger nachfragen muss, versuchen wir das zu kompensieren idealerweise. Mhm. Dass dann eben alle so ungestört wie möglich und auch so individuell wie möglich im Unterricht teilhaben können.
Okay. Dann nochmal auf die Gründe bitte zurückzukommen, warum es immer mehr Kinder gibt, die diese Schulbegleitung benötigen.
Ja.
Was sind Gründe dafür? Du hast gesagt, Förderschulen gibt es jetzt nicht mehr so explizit.
Genau.
Inklusion soll gefördert werden, ganz klar.
Das sind ja schon mal zwei große Faktoren.
Und ist es so, dass Kinder immer häufiger Aufmerksamkeitsdefizitprobleme haben, dass Kinder, dass vielleicht auch schneller irgendwas diagnostiziert wird, was früher nicht diagnostiziert wurde, oder wird einfach aufmerksamer auf so etwas geachtet, worauf früher vielleicht nicht geachtet wurde?
Also es wird deutlich aufmerksamer drauf geachtet und wir haben deutlich mehr Mittel und Wege, das zu diagnostizieren mittlerweile, deutlich mehr Awareness, auch wenn ich versuchen wollte, englische Worte zu vermeiden.
Sensibilität vielleicht.
Genau. Für die Themen generell und deutlich mehr Verständnis dafür. Dann haben wir natürlich, wie gesagt, jetzt die UN-Charta damals unterschrieben und uns dann Inklusion auch so ein bisschen als gesellschaftliche Aufgabe genommen und eben nicht zu sagen, naja, wer halt nicht dem Unterricht folgen kann, so wie wir den jetzt vorgeben, der hat dann halt Pech und egal, sondern eben zu sagen, nee, wir wollen da schon so individuell wie möglich auf die Ressourcen, die so einem Kind zur Verfügung stehen, irgendwie eingehen. Oder die dem Kind eben nicht zur Verfügung stehen und dann eben extern zugegeben werden können. Wie gesagt, gibt's mehr Diagnosen jeglicher Couture. Es gibt mit Sicherheit auch, also es gibt auch manche Krankheiten, die mittlerweile medizinisch auch einfach besser versorgt werden. Die wären früher dann vielleicht 3 Jahre alt geworden und die schaffen es jetzt bis in die späten 20er, was ja auch erstmal eine positive Entwicklung ist. Aber ja, es gibt viele Gründe. Wie gesagt, Diagnostik wird nach wie vor von Facharztzentren und Fachärzten und Psychologen gemacht. Und die machen das auch nicht zum Spaß. Also den da in die Form der Diagnostik würde ich es nie wagen, mich einzumischen oder das anzuzweifeln. Und
letztendlich hast du ein Geschäftsmodell, das auch darauf basiert, natürlich, dass viele Schülerinnen und Schüler entsprechend diagnostiziert werden. Weil hättest du die nicht, würdest du keine Menschen einstellen können. Würdest du nicht Arbeit geben können.
Ja.
Letztendlich ist es ja so.
Ja, na klar.
Deswegen, alles richtig gemacht. Ne? Nichtsdestotrotz, das kostet, je mehr Kinder Schulbegleitung benötigen, je mehr Kinder beeinträchtigt sind, je mehr Kinder diagnostiziert werden, desto teurer wird es. Für die Kommunen, fürs Land, für den Steuerzahler, für den Bund. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, auch unser Kanzler hat sich dem Thema jetzt einmal gewidmet. Erzähl mal, was ist da gerade los?
Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass viele öffentliche Finanzen gerade so ein kleines bisschen unter Druck stehen. Und das wirft dann natürlich, wenn ein Kostenpunkt in den Haushalten, wie jetzt die Eingliederungshilfe, so enorm steigt. Und das hattest du ja auch gesagt, dass da ja schon große Steigerungen drin waren. Dann sorgt das natürlich erstmal dafür, dass die Politik da ein bisschen das Auge drauf haben muss. Ist auch deren Aufgabe. Ich finde es immer ein wenig schade, wenn da dann primär dieser Kostenfaktor genommen wird, um da jetzt Reformen voranzutreiben. Denn wir glauben, dass es viele gute Gründe für Reformen gibt und auch für sowas wie Bündelung von Leistungen oder Pooling oder gemeinsame Inanspruchnahme oder wie auch immer das in den einzelnen Kreisen oder Rechtsnormen genannt wird. Glauben wir, dass es viele gute Gründe dafür gibt, weil wir merken, dass dass es teilweise dann doch viele Erwachsene in so einer Klasse eins vereinzelt geben kann, was dann eben auch dafür sorgen kann, dass gesamte Klassengefüge ein bisschen gestört wird. Und da kommen wir dann natürlich auch wieder dahin, dass wir uns schon auch im Kontext von Schule und von allen Teilnehmern in dem Schulalltag sehen müssen und nicht ausschließlich auf die einzelnen zu betreuenden Kinder. Und es ist auch gerade, das hatte ich eingangs mal gesagt, diese teilweise Abhängigkeit, die da entsteht, extreme Nähe, die teilweise entsteht, die dann dafür sorgt, dass es schwer ist für Einzelne, dann diesen Abnabelungsprozess wieder einzugehen, der auch wichtig ist für die Kinder, damit die irgendwann auch, im Idealfall brauchen die ja nicht die gesamte Schulzeit eine Schulbegleitung, sondern im Idealfall werden die mehr und mehr befähigt, den Schulalltag alleine zu überstehen. Und deswegen glauben wir einfach, dass solche Pooling-Initiativen grundsätzlich erstmal positiv sind und unterstützen die. Wir sind auch Teil von Landesmodellprojekt hier in Schleswig-Holstein, von diversen anderen Pooling-Initiativen in den Landkreisen, versuchen das auch aktiv zu forcieren, genauso wie dass ein Schulbegleiter vielleicht mal zwei oder drei Kinder betreuen kann. Das machen wir in Kiel schon lange, weil wir das, wie gesagt, grundsätzlich auch für sinnvoll halten, immer noch stark abhängig natürlich von dem einzelnen Kind, aber viele Kinder, merken wir auch, brauchen nicht einen Schatten, sondern brauchen in gewissen Situationen Unterstützung und andere wieder in anderen Situationen, und da man kann das relativ gut bündeln, und das sorgt natürlich auch für uns dafür, dass wir unsere Teams an der Schule deutlich langfristiger planen können, deutlich besser vorbereiten können, deutlich umfassender schulen können. Deswegen, das hat alles, oder viel davon hat unserer Meinung nach Vorteile. Und mal ganz unabhängig von etwaigen Kosteneinsparungen, wobei, ob die kommen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass man mehr Kosten oder mehr Transparenz in die Kosten bekommt. Und mehr Steuerbarkeit in die Kosten bekommt, was mit Sicherheit für die Politik auch schon ein Vorteil wäre. Aber ich finde es immer schade, auch gerade jetzt, wenn so viele Initiativen, gerade wie gesagt auch in Schleswig-Holstein, und jedes Mal, wenn man da in einem Termin sitzt und denkt, ey, lass uns mal über die vielen guten Gründe für Pooling sprechen, dann kommt immer dieses, ja, und ich mache es ja auch gerade, Politik redet ja über Kosten. Und ich denke mir, ja, vielleicht ist das ein Nebeneffekt, der dann unsere Kämmerer freut, aber ich glaube, das ist ganz grundsätzlich gute Gründe für diese Initiativen gibt. Genau.
Weg vom Pooling, nochmal zurück zu der Diagnostik. Du bist kein Mediziner, definitiv nicht. Genau. Was ich häufig bei Social Media mitbekomme, ist, dass es eine höhere Awareness, da haben wir das Wort wieder, Sensibilität quasi, oder auch, und auch Aufmerksamkeit für diese Themen gibt, wie beispielsweise ADHS. Mhm.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich
jetzt!
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Andererseits, wenn ich mir die Reels anschaue und Kommentare auch drunter lese, heutzutage wird jeder mit ADHS diagnostiziert, der ein bisschen lauter ist, der nicht aufpassen kann. Wie nimmst du das wahr?
Ich kann da wirklich immer wieder nur sagen, dass niemand eine Schulbegleitung bekommt, wo die Lehrer einfach sagen, oh, der nervt mich. So, dass die durchlaufen immer reelle Diagnostikprozesse, die aufwendig und zeit- und nervenintensiv für alle Beteiligten sind. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass das manchmal so vorkommt. Ich selber verfolge Social Media jetzt nicht stark. Social Media ist vielleicht aber auch nicht immer der beste Berater für solche Phänomene. Also ich glaube,
das sind Meinungen, ne? Ja, die da kundgetan werden, ob die nun fundiert sind oder nicht. Aber es gibt eben auch so ein Stimmungsbild ab. Und andererseits ist es großartig, dass auf solche Themen, gerade psychische Erkrankungen, vermehrt aufmerksam gemacht wird. Genau. Aber ist ja auch immer ein schmaler Grat. Ist man einfach nur, beispielsweise bei Depressionen, ist man depressiv oder ist man einfach, rat mal, traurig?
Das Sentiment ist da, ne? Um Gottes Willen, auch das, und das meine ich auch so ein bisschen, ne? Die Ämter sind nicht ausreichend ausgestattet worden mit personell oder mit Ressourcen, um überhaupt dann in die bedarfsgerechte Einsteuerung zu gehen. Und das ist ja, und das ist eher das Problem. Also, wenn wir mal ganz kurz sagen, ja, Ärzte denken sich die Diagnosen nicht aus, die durchlaufen da schon irgendwelche Prozesse und machen das nach bestem Wissen und Gewissen, und gehen wir mal davon aus, jetzt haben einfach deutlich mehr Leute ADHS und Autismus oder mehr diagnostiziert als früher. Gehen wir mal einfach davon aus, dass das alles stimmt. Dann hatte ich ja, du hattest ja ursprünglich mal gefragt, wegen dem Prozess der Beantragung, und da fehlt einfach den Ämtern teilweise die Zeit, dann passgenau einzusteuern und zu sagen, der hat vielleicht nur Bedarf an so und so vielen Tagen oder nur in den und den Fächern oder nur, keine Ahnung, vormittags ab 12, weil dann vielleicht die Medikamente nicht mehr so sehr wirken, wie sie in den ersten Stunden, wo es noch frisch sozusagen im Körper ist, wirken. Aber dafür haben die Ämter die Ressourcen nicht. Und das muss man auch mal sagen, alle, die ich kenne, die bei den Ämtern arbeiten, ich weiß ja immer den Ruf, dass die nicht viel machen, und weiß ja gar nicht. Wahnsinn, was die sich den Arsch aufreißen, Wahnsinn, was die für ein Workload haben. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da eher in die tiefere Einsteuerung müssen. Jetzt gab es den Dialogprozess Teilhabe aus dem Bundesarbeitsministerium von Frau Baas. Und da wird auch darüber gesprochen, ne, dass wir auch ein bisschen die Antragskomplexität auch ein bisschen abbauen müssen. Gewisse Diagnosen sorgen dafür, dass man nicht jedes Jahr die Diagnostik und den Bedarf überprüfen muss, sondern da kann man auch manchmal sagen, das wird wohl erstmal eine Weile so dauern. Man kann vielleicht auch mal so eine Bewilligung, die sind oft auf Jahresbasis, teilweise Halbjahr, und man kann die vielleicht auch mal auf 2-3 Jahre erhöhen, je nach Bild, damit man einfach auch die einzelnen Sachbearbeiter oder die einzelnen Pädagogen bei den Ämtern entlasten kann, damit die dann viel mehr in diese genaue Einsteuerung kommen können. Und das ist eben auch etwas, wo wir beim Pooling dann eben uns eben ein bisschen mehr Individualität oder Passgenauigkeit dann im Unterricht und an den einzelnen Kindern erhoffen. Weil jetzt gerade, wenn gesagt wird, der muss jetzt vollumfänglich, dann wird er erstmal den gesamten Schultag dann betreut. Und da kann durch so Infrastrukturangebote und multiprofessionelle Angebote kann man da viel passgenauer die Kinder unterstützen, obwohl man dafür vielleicht weniger Erwachsene braucht. Oder genauso viele wie heute. Das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest können wir da individueller ran und auch die Pädagogen können von den Ämtern haben mehr Möglichkeit, dann die Bedarfe, wo man sagt, okay, die haben aber wirklich noch einen Einzelbedarf und da, die würden auch in so einer Pooling-Struktur untergehen und um die müssen wir uns kümmern, die brauchen jetzt nochmal einen separaten zusätzlichen Bedarf, dann kann man auf die viel mehr eingehen und kann den Rest dann eben über diese gemeinsamen Angebote dann gegebenenfalls schon mit versorgen.
Ich würde gerne mal, Stichwort eingehen, auf deine Gründungszeit eingehen. Heute vielleicht auch nochmal ein Status Quo einmal von dir. Wo stehen wir heute? Wir sind im Juli 2026.
Ja.
Also 3 Jahre circa nach Gründung. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was von Zahlen, Daten, Fakten.
Ja.
Umsatz und Mitarbeiter hätte ich gern.
Umsatz und Mitarbeiter. Mitarbeiter haben wir jetzt zusammen mit unserem Tochterunternehmen, also dieser, hatte ich ja erzählt, diese Alltagsbegleitung, pflegenahe Dienste, das sind so etwas über 120 People. Und die Schulbegleitung selber liegt so bei 550. Also in der Gruppe, nenne ich es jetzt mal, sind wir ungefähr 650, 670
Und damit bist Menschen. Du einer der größten Arbeitgeber in Dithmarschen.
Ja.
Wo du erst seit 3 Jahren die Firma besitzt.
Ja.
Und nicht übernommen hast.
Nein.
Du hast sie frisch gegründet.
Ja.
Vor 3 Jahren.
Ja.
Und jetzt über 600 Mitarbeiter. Ja. Eine Erfolgsgeschichte, die ist, glaube ich, so, zumindest in meinem Podcast, noch nicht gegeben hat. Und ich weiß auch nicht, ob es das in Dithmarschen schon mal gegeben hat, in dieser Kürze der Zeit, ohne krasse finanzielle Mittel, ohne ein krasses Erbe, ohne irgendetwas. Mhm. Wie denkst du da heute drüber, wenn du das jetzt auch nochmal hörst?
Surreal. Also vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich vermute mal, wir werden irgendwie so die 800 bis zum Jahresende mit Sicherheit erreichen.
Weil der Bedarf weiterhin gestillt werden muss, weil so viel Schulbegleitung gefordert ist.
Und wir wachsen auch. Also wir sind jetzt auch in Niedersachsen. Wir wachsen immer relativ organisch. Gen Süden aus Schleswig-Holstein gibt es wenig andere Richtungen, die man smart wachsen kann. Mhm. Es ist dann oft so, dass wir da mehr und mehr Anfragen aus den Nachbarkreisen bekommen oder Bewerbungen oder Eltern sich aus den Nachbarkreisen melden. Und dann nehmen wir das immer irgendwann zum Anlass zu sagen, hey, wollen wir mal ins Gespräch kommen? Und manche Kreise sagen, hey, cool, gerne und haben wir Interesse dran. Und manche sagen, wir haben genug Träger hier, mit denen sind wir glücklich. Und so wachsen wir relativ organisch gen Süden.
Und stellen Sie sich ja vor, ein Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern in Dithmarschen, stelle ich mir vor, okay, Ben sitzt in so einem Bürokomplex in Büsum direkt an der Nordsee mit Eckbüro direkt am Deich. Ne? Wunderbar, mit dem Fahrstuhl noch hoch. Genau. Dem ist nicht so. Wir hätten ja auch in deinem Headquarter produzieren können.
Ja.
Das wäre aber dann in deinem Wohnzimmer gewesen.
Genau.
Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Geschichte. Arbeitgeber von über 600 Menschen, bald 800 Menschen, mit dem Hauptarbeitssitz im eigenen Wohnzimmer.
Ja. Genau.
Das macht dich natürlich unfassbar sympathisch. Vor dem Gespräch hast du gefragt, Mensch, ist es wohl in Ordnung, wenn ich den Pulli von meiner Firma anhabe? Logo. Ne? Ist Understatement ein Thema bei euch? Ist das bewusst so gesetzt oder kam es einfach noch nicht dazu, dass ihr mal in ein Büro umgezogen seid? Oder wollt ihr das auch gar nicht? Weil ihr seid ja auch in der Gründungsphase, habt ihr ja auch ein Kind gegründet.
Gegründet, ja.
Ein Kinderleben.
Genau, also wir haben mittlerweile Büros, vereinzelt, so ist das nicht, aber nee, wir haben, das hatte ich auch eingangs gesagt, ich habe schon, also erstmal dadurch, dass wir dachten, wir sind vielleicht 10 Leute Ende 23 und dann war das jetzt noch nicht für mich der Anlass zu sagen, ich miete jetzt ein halbes Dutzend Büros an und dann versuchen wir auch irgendwie digital first zu sein, also bei uns gibt es nichts mit Papier, wir machen alles über App, machen alles über Digitalisierung, machen ganz viel über Automatisierung, führen gerade eine neue Personalsoftware ein, Rex heißen die aus Hamburg, benutzen ansonsten eine Branchensoftware, Kilanka, kommen auch aus Hamburg, die natürlich auch enorm mit diesem Markt mitgewachsen sind, sich auch enorm weiterentwickelt haben. Die hatten jetzt gerade ihren Anwendertag und Nach vielem Gejammer kriegen wir zum Beispiel eine komplette API, komplettes Software Development Kit, dass wir dann mehr und mehr eigene IT-Ressourcen dann oder eigene IT-Prozesse und Automatisierungen weiter aufbauen können. Wir haben jetzt Business Intelligence Lösungen, ziehen Sachen da in Power BI zusammen und werten die aus. Also wir versuchen schon sehr schlank und smart und automatisiert irgendwie zu funktionieren. Und ich bin allergisch gegen Fixkosten, wenn man so will. Also ich versuche die so gut es geht gering zu halten. Wir haben jetzt unsere ersten Firmenwagen, nachdem viel gejammert wurden. Nein, Quatsch. Naja, das war schon mehr eine Odyssee, diese Firmenwagen irgendwie umzusetzen, als ich es jetzt erwartet hätte ursprünglich. Und die fahren jetzt so ein Fiat Panda Grande und das ist ein klasse Auto, aber ich habe eben keine Lust, dass jeder irgendwie mit dem Auto durch die Gegend fährt, das irgendwie 900 Euro Fixkosten im Monat irgendwie verursacht. Genau. Und genauso halte ich es mit Büros und mit eigentlich allen Kosten, die wir haben, versuche ich die relativ schlank zu halten. Jetzt mittlerweile, oder jetzt seit anderthalb Jahren, haben wir so einen Postdienstleister, der zumindest unsere gesamte Post digitalisieren kann für uns. Zu Beginn kam das alles bei uns im Wohnzimmer an. Das heißt, so alle oder zweimal die Woche kommt ungefähr die Post in Nordhasstedt an und dann haben wir da immer irgendwie, die Ämter machen halt schon noch relativ viel mit Post, muss man sagen. Ämter und Kassen, das war immer ein ziemlicher Aufwand und dann ist halt immer erstmal 2 Stunden dann Sachen einscannen und das so versuchen wir einfach peu à peu dann Prozesse zu verschlanken.
Erinnert mich an einen Harry Potter Teil.
Ja, so fühlte sich das auch immer an. Ne?
Briefschlitz geht
auf einmal aus dem Ruin geflattert.
Ja, genau. Ja. So ähnlich war es in Nordhasstedt.
Ja. Nee, genau. Jetzt versuchen wir mehr und mehr, sag ich mal, das Geschäft auch aus unserem Zuhause wieder zu verbannen. Das ist auch eine andere Herausforderung sozusagen. Auch weil unsere Tochter jetzt natürlich viel mehr davon mitbekommt und eigentlich nicht den ganzen Tag sowas mitbekommen soll. Aber klar, mit...
Wie geht das denn unter einen Hut? Kindererziehung und Unternehmensaufbau.
Ja.
Beides Neuland für euch gewesen.
Beides Neuland, ja.
Immer noch.
Genau. Am Ende, und das...
Vor allem, du hast damals deine Aktivitäten in der Finanzbranche auch abbrechen müssen, gesundheitlich, weil auch das Privatleben nicht mehr unter einen Hut bekommen hast.
Nee, klar. Und ich muss auch sagen, die ersten Monate oder das erste Jahr, das war dann auch schon, oder die ersten anderthalb Jahre, das war dann auch schon wieder nah an der Grenze. Man merkt das immer dann, je lauter der Tinnitus wird. Klar, zu Beginn war das enorm. Wie gesagt, ich habe dann noch irgendwie gearbeitet da für die Firma in Berlin. Ich bin morgens um 6 aufgestanden, habe irgendwie die Krankenvertretung geplant, weil wir immer versuchen, möglichst hohe Abdeckung für die Kinder zu haben.
Genau, was ist, wenn eine Schulbegleiter sich krank meldet?
Dann ist die krank und dann versuchen wir Ersatz zu finden morgens.
Und, ja, wenn das so kurzfristig nicht geht, dann ist das Kind ohne Begleitung in der Schule oder geht es dann gar nicht zur Schule?
Genau, das ist vielleicht ein kurzes Intermezzo. Also viele können dann trotzdem auch mal einen Tag so zur Schule, aber viele leider auch nicht. Und teilweise dürfen die dann gar nicht am Unterricht teilnehmen oder die Schule besuchen, wenn die Mitarbeiter krank oder wenn die Schulbegleitung nicht anwesend ist, was wieder etwas ist, was durch so eine Infrastrukturlösung abgefedert werden könnte. Aber ich und alle meine Koordinatoren und Regionalleiter, die stehen leider um 6 Uhr morgens auf und dürfen morgens erstmal die Triage machen, denn Leute melden sich nicht krank bis Vortag 17 Uhr, sondern die melden sich krank abends um 21.30 Uhr oder morgens um 17:45.
Ja, je nachdem, wie lange auch das WM-Spiel zum Beispiel war, ne? Entschuldigung.
Ja. Also, glaube ich, habe schon diverse Krankmeldungen erlebt,
glaub wo
ich schmunzeln durfte. Wenn wir genug Ressourcen haben, dass jeder dann besetzt werden kann, ist das nicht schlimm, aber ansonsten fällt man natürlich in so eine Triage, dass die gar nicht ohne Schulbegleitung zur Schule dürfen, die werden dann selbstverständlich als erstes von uns versorgt. Das ist gerade, wenn, ich sag mal, Februar ist so ein beliebter Monat, da haben wir Krankenstände, da schlackern uns die Ohren. Da kann man da nicht irgendwie jedem helfen, jedem vertreten und dann muss man sich da eben entscheiden, ein bisschen nach interner Priorität für die ohne gar nicht können. Genau.
Thema Krankmeldungen. Ne, du bist Arbeitgeber von vielen, vielen hundert Menschen, hast viel mit Krankmeldungen zu tun, die spontan kommen, die einfach reinkommen, wo man sich sicherlich als Arbeitgeber manchmal fragt, Mensch, wie oft willst du noch krank sein? Musst du dich dafür krank melden? Mittlerweile ist es sehr einfach, sich krank zu melden. Sehr unkompliziert, sehr unbürokratisch, sehr schnell. Das soll sich ändern.
Ja.
Politisch. Wie stehst du dazu? Als Arbeitgeber. Aber ich erinnere mich auch, du bist auch ein Hippie früher gewesen mit Dreadlocks. Also, da schlagen auch vielleicht zwei Herzen in deiner Brust.
Meinst du, als Hippie war ich oft krank?
Nee, aber eher links der Mitte vielleicht eingestellt. Jetzt bist du Arbeitgeber, das darfst du immer noch sein. Aber du hast auch schon unserem CDU-Bundeskanzler etwas Zuspruch gerade gegeben für einige Initiativen. Jetzt kommt ein weiterer Vorschlag aus einer schwarz-roten Regierung, ja, zum Thema Krankmeldungen. Es braucht Attestpflicht ab dem ersten Tag. Wie stehst du dazu, Bent?
Nehmen wir mal ganz explizit Attestpflicht ab dem ersten Tag. Das, da haben wir heute Morgen drüber gesprochen, würden wir jetzt auch nicht einführen. Also haben wir jetzt auch nicht. Jeder Arbeitgeber kann auch jetzt sagen, ich habe Attestpflicht ab dem ersten Tag. Also wie viel das jetzt ändern soll, das weiß ich einfach nicht. Und ich sag mal ganz doof gesagt, hat man auch mal einen Scheißtag. Oder es geht einem mal einen Tag nicht so.
Ja.
Das halte ich immer für ein bisschen, naja. Nichtsdestotrotz waren Krankentage ein Riesenproblem für uns in den letzten Jahren. Also das kann ich, glaube ich, schon sagen. Die Gründe mögen vielfältig sein. Leute sind auch gefühlt auch seit Covid ist da einfach gefühlt einfach eine Covid-Welle oder Grippewelle im Jahr jetzt irgendwie dazugekommen. Wie gesagt, das war ein Riesenthema. Oder
also wie stehst du dazu? Richtig so die Härte, was das angeht? Auch für die telefonische Krankschreibung ebenfalls?
Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass Leute sich häufiger...
Ist das ein richtiges Zeichen?
...sich häufiger krank gemeldet haben durchs Telefon als ohne.
Ich denke mal, durch solche Reformen geht es ja auch darum, Zeichen zu setzen. Wie nimmst du das wahr? Hast du sowas erhofft? Findest du es gut oder nicht?
Kann ich nicht beurteilen. Natürlich haben wir ein Dilemma mit Krankentagen. Ich bin aber kein Fan von so Generalverdacht. Mal ganz hart gesagt, die Leute, die das System austribbeln wollen, die können das System auch austribbeln. Und das ist das egal, ob die zum Telefon rennen oder kurz zum Arzt fahren. Ja, aber kurz oder
zum Arzt fahren, ne? Das ist aufstehen, fertig machen, zum Arzt fahren, vielleicht mit dem Bus, vielleicht mit dem Fahrrad, wenn du kein Auto hast, da hinsetzen. Ah, dann gehe ich doch zur Arbeit. Ja. Natürlich, wenn du krank bist, nein. Logo, und dann ist es auch scheiße. Wenn du wirklich krank bist, dann ist es scheiße. Ja. Aber ich glaube, die Menschen, die am Überlegen sind, wenn sie wach werden, bin ich krank oder bin ich nicht krank? Ich glaube, da will man ansetzen. Dass man da wieder ein bisschen mehr ins Pflichtbewusstsein geht. Du merkst, ich bin Freund von der Reform.
Ja, nein, das ist ja auch völlig bedeckter, in
Ordnung. Was also, auch in Ordnung ist.
Ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, wir hatten da schon Probleme mit. Ne? Aber wir haben dann eher Probleme mit denen, die kriegen da mal auf den Deckel, weil die mal Mist gebaut haben. Und dann sind die 4 Wochen nicht da. Dann sind die halt 4 Wochen krank. Mhm. Und da ändert die telefonische Krankmeldung nichts dran. Das ist mein Thema. So, das heißt, mein Problem sind die sagen, ja, hier, du kannst mich mal, ich bin jetzt 6 Wochen weg, dann sind die einen Tag da und sind die wieder 6 Wochen weg. Keine telefonische Krankmeldung oder nicht, ändert daran was. Und da Testpflicht ab ersten Tag oder nicht, ändert daran für mich auch nichts.
Richtig.
So, das heißt, das sind für mich die Themen.
Ja. Wie kann man die angehen?
Keine Ahnung. Schweiz sagt, gibt irgendwie 75% ab dem ersten Tag oder so. Mhm. Die Schweiz ist da relativ streng, aber dann haut man auch die in die Pfanne, die krank sind. Die wirklich.
Total.
So, deswegen, das ist super facettenreich. Nehm ich die paar, die meiner Meinung nach ausnutzen und bestraft dafür jetzt alle anderen.
Alle anderen, die es nicht ausnutzen, die wirklich krank sind, die wirklich ein Thema haben. Ja.
So.
Und du bist auch nicht in der Aufgabe, Lösungen zu finden. Also schon betriebliche Lösungen, ganz klar.
Klar.
Ja. Politik ist dafür auch mit verantwortlich Lösungen zu erarbeiten, zu finden. Unsere viel gescholtene Politik, auch häufig zu Recht, definitiv. Ben, was sind deine Wünsche an die Bundesregierung, an die Politik? Du als Arbeitgeber, in Dithmarschen, einem Flächenland in Schleswig-Holstein mit 600 Mitarbeitern. Was ist dein Wunsch? Der aber auch, du bist ja auch gleichzeitig Familienvater. Was ist also dein konkreter Wunsch an die Politik?
Ich glaube, wenn ich mir eine Sache als Arbeitgeber wünschen dürfte, dann wäre das irgendwie die Möglichkeit, keine Ahnung, 1200 Euro im Jahr oder irgendwie sowas Abgaben und steuerfrei in irgendeinem Bonuskonstrukt an meine Mitarbeiter zu zahlen, ohne dass ich dafür irgendwie immer kreativ wild rumrechnen muss oder ein Bonussystem uns die Haare vom Kopf frisst, weil das dann mit Abgaben und Steuern dann kaum bei den Angestellten ankommt. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Das wär cool. Einfach 100 Euro im Monat, wo ich frei entscheiden kann, auf welches Bonussystem ich das lege, einfach um Incentive-Strukturen aufzubauen, die netto beim Mitarbeiter ankommen.
Das wäre für mich netto ankommen.
Ja, das wäre cool. Mhm. Das wird extrem viel Handlungsspielraum schon geben. Und
was wünschst du dir als Familienvater, als junger Familienpapa auf dem Land?
Auf dem Land, in Norddeutschland.
Ja.
Ich glaube, es ist schon. Und egal, mit wem man heute spricht, es ist irgendwie die Stimmung so niedergeschlagen. Also keiner hat irgendwie mehr so dieses Gefühl, dass das gerade irgendwie irgendwie gut ist. Selbst die, wo es objektiv gut läuft. Und wir wachsen. Bei uns läuft es objektiv auch gut. Natürlich bin ich jetzt nicht happy, wenn irgendwie gesagt wird, da wird jetzt gespart oder ähnliches. Aber wie gesagt, selbst welche, die irgendwie Infrastrukturprojekte mitmachen, die sich nicht beschweren können sozusagen über die Auftragslage. Selbst bei denen ist irgendwie die Stimmung schlecht. Also irgendwie ist seit anderthalb Jahren die Stimmung irgendwie schlecht. Und das sorgt nicht dafür, dass Leute gerade gerne investieren. Ich glaube, die Ressourcen sind da, aber die Stimmung einfach nicht.
Und es sorgt vielleicht auch nicht dafür, dass Leute so gerne gründen. Du hast dich trotzdem dafür entschieden, vor 3 Jahren zu gründen.
Ja.
Und das ist eben auch ein Herzensthema von dir, natürlich.
Klar.
Du hast aber auch gezeigt, es funktioniert, es geht, auch hier oben.
Ja.
Die Zahlen sprechen für sich. Du machst jetzt sogar deinen ersten Podcast, ne?
Also, ich mache jetzt meinen ersten Podcast.
Wahnsinn. Nein. Gründen ist ein Thema von dir, bei dir. Und du hast das Gefühl, so viele, die ohne Mittel, in Anführungszeichen, gründen, ohne dass sie Nachfolgerinnen, Nachfolger sind, dass sie ein Unternehmen übernehmen, also wirklich was Eigenes schaffen, einen eigenen Wert schaffen. Hm. So viele Menschen gibt es hier gar nicht.
Es wird schon viel gegründet mittlerweile, aber ich habe das Gefühl, da fehlt immer so dieser Satz, um daraus irgendwie ein Unternehmen zu machen. Und ich kann das auch verstehen. Also man hat natürlich einfach eine enorme Ressourcenknappheit, wenn man nicht irgendwie aus Unternehmerfamilien kommt oder Akademikerkreisen oder ähnlichem. Ich hab da jetzt auch viel so drüber nachgedacht, was dann irgendwie so vielleicht so ein bisschen Facetten sind, die einen da erfolgreich machen. Ich musste da neulich dran denken. Wir wurden irgendwann mal von der FH Westküste gefragt, ob wir mal so einen kleinen Satz sagen können über Nutzen von Netzwerk wie man netzwerken kann, um irgendwie beruflich erfolgreich zu sein oder beruflich voranzukommen. Und ich glaube, das ist oft so die falsche Denke, dass man irgendwie hofft, ich muss jetzt nur irgendeine random Hand auf irgendeinem random Event schütteln und dann passt das schon und geht schon voran, sondern das belastbarste Netzwerk, das du hast als Gründer, der nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, ist einfach dein eigenes und deine Freunde, deine Bekannte, deine Klassenkameraden, deine Kommilitonen, deine weiß ja Geier was, die kriegen halt mit, was für ein Mensch du bist. Und ich habe das damals bei der FH Westküste habe ich gesagt, wenn ihr jeden Tag bei euren Freunden prahlt, dass ihr wieder mit dem gelben Schein nach Malle fliegt, um euch da die Kante zu geben, dann ist das völlig in Ordnung, das seinen Freunden zu sagen, aber dann darf man nicht erwarten, dass die, wenn die irgendwann mal eine Business-Idee haben, dass die dich anrufen und sagen, hey, dich hätte ich total gerne an Bord. So, das heißt, man muss sich irgendwann gefühlt entscheiden, was für ein erwachsener Mensch man sein will und was man irgendwie repräsentieren will und muss ein zuverlässiger Geschäftspartner sein, zuverlässiger Arbeitnehmer sein, zuverlässiger Freund sein. Und das sorgt dafür, dass irgendwann Leute in deinem Umfeld sind, denen dein Erfolg einfach wichtig ist. Das ist dann nicht deine Familie, der das intrinsisch sowieso wichtig ist, sondern das sind dann Freunde, die sagen, ey, wäre cool, wenn aus dem was wird. Und die unterstützen dich dann auch. Und ich
hast du das Gefühl, das passiert hier in Deutschland? Das ist so? Weil, was wird uns Deutschen häufig nachgesagt, ist diese Neidkultur. Man gönnt es wildfremden Menschen mehr als Menschen, denen man nahesteht.
Das weiß ich nicht.
Auch ein Trend, Social Media wieder, der gerade in diese Richtung geht, dass sich viele Selbstständige, viele Unternehmerinnen und Unternehmer darüber beklagen, dass man keinen Support bekommt aus der eigenen Community so. Dass es eher Support ist von Menschen, die man gar nicht kennt, Wildfremde. Aber die Schulfreundin, der Kumpel, der Nachbar, mit dem man saufen ist, von dem kommt nichts, da kommt kein Support. Wie nimmst du das wahr? Aber du beschreibst es ja gerade anders, was ich schön finde, weil ich sehe das auch anders. Aber das bekomme ich eben häufig mit, dass man offensichtlich oder dass offensichtlich viele das Gefühl haben, ich erhalte keinen Support von Menschen, die mir nahe sind.
Ich glaube, das ist halt, also das sagt vielleicht mehr über einen selbst aus, mit welchen Leuten man sich annähert, als über generelles Sentiment in Deutschland. Also ich habe das nie erlebt. Alle, die ich kenne, die sind wahnsinnig unterstützend gewesen. Bei jeder Schnapsidee, die man mal im Kopf hat, nehmen sich Freunde Zeit und sagen, ja cool, lass uns drauf rumdenken, obwohl das wahrscheinlich sowieso zu verwerfen ist.
Was sind das für Freunde? Sind das Menschen, die ebenfalls gründen, ebenfalls in dieser da unterwegs sind, mit denen du studiert hast, die in der Finanzbranche sind? Oder sind das Menschen aus Steinbergkirche?
Ja, also sowohl wie auch.
Gut.
Ja, also wirklich, sowohl wie auch. Also natürlich, wenn man irgendwo in gründungsnahen Studiengängen international unterwegs ist, dann ist einfach eine andere Gründungsdichte, beziehungsweise Gründen funktioniert da anders als in Norddeutschland, weil die sofort sich auf internationaler Bühne konkurrieren wollen mit großem Kapitalbedarf, Venture Capital etc. pp. Versuchen da dann Themen voranzubringen. Und das ist einfach ein anderes Gründen als hier, aber also hier gibt es auch Leute, die als One-Man-Show irgendwie starten. Wir haben da einen in Dithmarschen, eSelf heißen die. Und der hat einfach gesagt, du, ich push das jetzt und leg los. Oder hier in Dithmarschen, in Husum, den Dennis Schimanski, der einfach sagt, du, ich mach das jetzt und leg los und push das voran. Und von dem habe ich jetzt noch nicht gehört, dass der irgendwie das Gefühl hat, der wird hier lokal beschränkt. Also ich glaube, das ist so ein kleines bisschen, womit man sich umgibt dann teilweise und auch wie man sich gibt, ne? Also das ist wenn man irgendwie sich hinstellt und sagt, ja, ich bin jetzt hier der dicke Macker und weiß ja gar nicht, vielleicht sorgt das dann für Abneigung, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass...
Ja, ist ja schön. Ja. Ist ja schön zu hören. Das habe ich bei Lukas oder bei Dennis auch nicht das Gefühl, dass irgendeiner das neidet. Das weiß ich aber nicht.
Ja.
Das ist aber eine scheinbar subjektive Wahrnehmung von vielen und das wird Deutschen ja auch leider nachgesagt.
Ja.
In meinem Amerika-Podcast
war
das ganz häufig Thema. Menschen sind nach Amerika ausgewandert. Auch aus dem Grund. Hier wird nicht hinter meinem Rücken geredet. Hier freut man sich für mich, wenn ich mit dem Auto entsprechend vorfahre, mit einem größeren Auto. Dann wird Mensch, tolles Auto und so weiter. Lass es oberflächlich sein. I know.
Aber es wird
zumindest ausgedrückt. Das habe ich häufig da gehört. Also, aber wenn du das anders wahrnimmst, ist es doch der Hammer.
Also, ich meine, was natürlich schon wahr ist, und einer meiner besten Freunde, der Josh, der ist Amerikaner, lebt in Tennessee. Bei dem waren wir jetzt auch im April und der ist auch einer derer, mit denen ich ziemlich regelmäßig über meine Herausforderungen spreche. Er spiegelt das natürlich schon. Er sagt dann oft so, ja, keine Ahnung, wärst du hier in den USA, dann wärst du ein Superstar mit deinem Lebenslauf und deinem Erfolg oder so. Und aber ob wir diese Anhebung von Unternehmern, die da kulturell irgendwie haben, ob die jetzt irgendwie sonderlich hilfreich ist für eine Gesellschaft, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen.
Wenn du auf deine Gründungsphase jetzt zurückblickst, grundsätzlich steckst du ja immer noch in der Gründungsphase.
Ja.
Ich meine, das ist 3 Jahre her.
Ja.
Und was möchtest du anderen mit an die Hand geben, die auch nicht familiäres Startkapital mitbringen, Erbkapital mitbringen, sondern die einfach eine Idee haben, sich aber vielleicht nicht trauen, weil sie in Anstellung sind. Du hast gezeigt, das geht.
Also Gründen ist hammer messy und hammer beängstigend und hammer arbeitsintensiv und vor allem war die Tochter dann dabei. Das hat auch nur geklappt, weil wir ziemlich viel Arbeitsteilung auch hatten. Also wenn die Tochter nachts wach ist, dann schnappt Christina die dann in der Regel. Natürlich, wenn sie dann sagt, hey, jetzt brauche ich mal Pause, das ist nicht das Thema, aber so vom Grundsatz her haben wir das schon aufgeteilt. Und das sorgt natürlich dann, also man braucht einfach welche, die einem so ein bisschen den Rücken frei halten, idealerweise. Ja. Und dann ist das halt einfach arbeitsintensiv. Also ich habe Saga mitgenommen zu irgendwelchen Agenturterminen, dann krabbelt die da unter dem Tisch, wenn man versucht, irgendwie eine Website da zu besprechen. Auch sowas gehört dazu. Man muss natürlich hoffen, dass das möglich ist und keine Ahnung, wird man jetzt irgendwie im Bergbau arbeiten, wird man seine 6 Monate alte Tochter vielleicht nicht mit in Schacht nehmen, aber vom Grundsatz her vermischt das automatisch ziemlich viel das Privatleben mit dem beruflichen Leben und das ist, glaube ich, auch normal in so einem Gründersetting, weil man kann sich das einfach noch nicht erlauben, das strikt getrennt zu halten.
Aber wie schön, ich meine, es wird auch beklagt, vor allem von einer Partei, dass wir zu wenig Kinder auf die Welt bringen, in Deutschland hier. Du zeigst, es geht beides. Ein Kind auf die Welt bringen, Vater sein und gleichzeitig gründen, gleichzeitig Arbeit schaffen. Also du, du bist nicht nur in Amerika, wirst du ein Rockstar. Du bist es auch hier in Dithmarschen. Du bist einer der wenigen, die das machen, die das geschafft haben. Und das nach so kurzer Zeit.
Das weiß ich. Ich habe das Gefühl, viele viel mehr schaffen das, als man's denen anerkennen möchte.
Möglich. Ich kenne aber aus dieser Region eben nicht so viele.
Ja, das kann sein.
Apropos, Bent, ich habe vorab einmal reingeguckt, die größten Arbeitgeber in Dithmarschen, habe ich ChatGPT gefragt, Mensch, was sind die 5 größten?
Ja.
Da warst du nicht bei.
Nee.
Dann habe ich gefragt, was ist denn mit Bent Röger? Kam wirklich eine Minute lang nix bei ChatGPT, lange nachgedacht. Und dann, oh, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, eigentlich müsste ich Bent richtig weit oben einsortieren in den Top 3 bei den Arbeitgebern von der Größe in ganz Dithmarschen.
Ja.
Wie surreal ist das für dich?
Also wie gesagt, es ist generell ziemlich surreal und ich merke auch, dass ich da echt Probleme habe, das auch irgendwie anzuerkennen teilweise. Ich weiß noch, ich war letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier macht jede Region für sich und dann war ich in Steinburg bei einer Weihnachtsfeier und dann, wir waren da Porzellan bemalen und hat mich die Mitarbeiterin gefragt, und an welcher Schule bist du denn? An welcher Schule betreust du denn? Dann habe ich auch nur gedacht, ich arbeite in der Verwaltung, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, also dieses sich rausposaunen, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da, das ist heute mein Lackmustest, ob ich das vielleicht doch irgendwann kann.
Ich finde, das macht dich ja unheimlich sympathisch und das zeichnet dich auch aus. Ne? Du bist hier ein nervöses Wrack vor dem Podcast. Bezeichnest dich, wenn du angesprochen wirst, ne? Ich arbeite in der Verwaltung. Kommst im Arbeitspulli hier an und sagst, Mensch, kann ich den überhaupt tragen? Wie kommt das wohl an? Wie passt das? Also, du bist ja ein anderer Typ Unternehmer.
Also der Archetyp-Unternehmer.
Als der, den man sich zumindest vorstellt.
Ja.
Das wird sich ja auch verändert haben, ganz klar. Aber wie kommst du bei anderen Unternehmerinnen, Unternehmern an, die in deiner Sphäre unterwegs sind?
Für Körper vielleicht gewisse Sachen einfach noch nicht ausreichend und hab vielleicht auch gewisse Meinungen, die vielleicht für so Unternehmerfamilien eher untypisch sind.
Willst du sowas verkörpern? Weil wenn du sagst, ich bin es noch nicht, willst du sowas? Was möchtest du mal verkörpern? Was möchtest du mal sein? Welcher Typ Unternehmer, Typ Mann möchtest du sein?
Das ist ja auch eine gute Frage.
Das ist die vorletzte Frage.
Nein, ich finde, es ist wichtig, dass wir einfach eine Gesellschaft irgendwie sind, die irgendwie...
Welcher Typ Mann, Typ Unternehmer möchtest du sein? Wenn du sagst, noch bin ich das nicht. Was möchtest du werden? Mal sein.
Ich möchte einer sein, der guten Gewissens auf ein Sommerfest gehen kann und keine Sorge davor haben muss, dass die Mitarbeiter einem auf den Deckel geben. Nein, ich möchte ein guter Arbeitgeber sein. Ich möchte ein guter Ehemann sein. Ich möchte ein guter Vater sein. Und ich weiß nicht, wir tun alle auch gefühlt immer so, als wäre das immer so kompliziert. Also auch wenn man sich zum Beispiel Ernährung irgendwie anguckt, dann gibt es dann irgendwie Keto und Paleo und keine Ahnung, es gibt dann die wildesten Formen von Diäten oder Ernährungsstrukturen. Aber wenn man mal sagt, so, hey, mal so über den Daumen, was ist gesund, über den Daumen, was ist ungesund, dann hat, glaube ich, jeder, dass du den Apfel nimmst anstelle vom Schokoriegel oder weiß der Geier so. Und irgendwie, aber wir lieben es, Sachen zu verkomplizieren. Genau das Gleiche. Was ist ein guter Unternehmer? Also, ich weiß nicht, ich finde es wichtig, dass man Verantwortung für seine Mitarbeiter verspürt. Ich finde es, weil in erster Linie bin ich Arbeitgeber, ne? Also ich versuche natürlich irgendwie auch für Kreise und Ämter und Schulen. Ich versuche immer so viel möglich zu machen, wie ich nur kann, aber am Ende bin ich einfach Arbeitgeber. Und meine Hauptverantwortung liegt bei meinen Angestellten.
Das warst du vor 3 Jahren aber noch nicht. Da warst du noch kein Arbeitgeber, ne? Da warst du Angestellter.
Ja.
Wie wird man Arbeitgeber? Wie wächst man da rein?
Plötzlich hast du Angestellte. Anders kann ich das wirklich nicht formulieren.
Aber wie lernst du Führung?
Und das ist, was ich meine. Durch auch so ein kleines bisschen muss man die Sachen verkomplizieren. Also, wenn ich jetzt anfange, jeden Cent aus meinen Mitarbeitern rauszuquetschen und weiß der Geier, so das irgendwie auf Marge zu optimieren oder keine Ahnung, kann man bestimmt alles machen, aber dann bist du ein gutes Investment, aber dann bist du kein guter Arbeitgeber. Keine Ahnung, wenn man das Gefühl hat, mir ist die Region egal und ich mache nichts in der Region und nach mir die Sintflut, dann ist man auch kein guter Unternehmer, denn ich finde, man muss schon lokal versuchen, irgendwie zu unterstützen und versuchen, das irgendwie daraus dann auch was zu machen.
Meine letzte Frage,
ja.
Zieht so ein bisschen auf die vorherige ab, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken.
Unbedingt.
Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Und von dieser Person, was würdest du gerne mit dieser besprechen und was auch lernen wollen?
Ja, die Frage stellt sich gerne. Ich habe mir echt viel, viel Kopf drum gemacht. Ich glaube, so doof das klingt, ich würde wirklich gerne mit Obama. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Standardantwort, aber.
Und warum?
In meinen Augen ist das der intelligenteste und charismatischste Mensch, den ich je in so einer enormen Machtposition irgendwie gesehen habe. Und ja. Alles, was danach kam, ist so polarisierend und wie er das, ob er das hat kommen sehen, ob er das Gefühl hat, er wäre schuld an irgendwas, was da jetzt gerade passiert, das würde mich einfach interessieren.
Cool. Ben, dann hast du es jetzt geschafft.
Ja.
Stunde 20. Hast du wunderbar gemacht. Vielen Dank für die Einblicke.
Danke.
In deine Gründerzeit,
yeah,
in dein Leben, in das, was du vorhast, in das, was eine Schulbegleitung macht, wie ihr Geld verdient, wie du es wahrnimmst, den Support aus deinem Umfeld. Und ich glaube, wir haben alle ordentlich was mitbekommen und auch wieder verstanden, wie viel Power hier in der Region vorhanden ist. Man,
yeah,
muss nicht nach Hamburg und weiter südlich blicken. Nein, es gibt hier auch so viel Power in Dithmarschen unter anderem. Und deswegen schön, Ben, dass du hier im Podcast gewesen bist. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Ben Röger. Vielen Dank.
Danke dir, Tore.